Auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, zu der Jahreslosung ein paar Gedanken weiterzugeben. Und es ist ja schon gesagt worden, es geht darum, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und dieser Text steht natürlich irgendwo in der Bibel, nämlich in Psalm 34. Und dieser Psalm 34 ist ein Psalm, den David gedichtet hat. Und David war ehemaliger König von Israel. Ich glaube, die meisten wissen, wer David war. Brauche ich nichts dazu sagen. Er hatte kein ganz einfaches Leben und er war auf der Flucht vor Saul in seiner Jugend, musste fliehen. Und irgendwann hat er sich entschlossen, als es ganz schlecht stand, und das ist eine ganz trübe Geschichte, die kann man auch lesen, da ist er zuerst zu den Priestern von Nob geflohen. Und dieser Priester hat ihm dann Brote gegeben, heilige Brote zum Essen. Den hat er so halb angelogen dabei. Für den Priester ist das ganz schlimm ausgegangen. Ganz traurige Geschichte. Also jeder kann das nachlesen. Lest es einfach nach. 2. Samuel, ich erzähle jetzt die Geschichte nicht. War nicht so schön. Und dann flieht er aber zu den Philistern. Er flieht nach Gat, nämlich zu dem König Achish. Und damit beginnt der Psalm. Und in diesem Psalm steht, dass dieser Psalm wurde gedichtet, als der David zu diesem König, und jetzt steht da nicht Achish, sondern da steht, als er zu Abimelech floh. Das ist kein Versehen, dass da Abimelech steht, als wenn es irgendjemand nachlesen will, und da steht Abimelech, und er liest dann in 2. Samuel nach und denkt, der ist doch zu Achish geflohen. Das war nicht so. Damals war es einfach so, dass die ganzen Philisterkönige, die haben einfach den Titel Abimelech, also mein Vater ist König getragen, und deshalb steht da, er ist zu Abimelech geflohen. Also ganz... Tut's nicht. Okay, ich kann es auf die andere Seite tun. Entschuldigung. Hört man mich jetzt besser? Ja, ist ja super. Also fantastisch. Okay, also ist zu Abimelech geflohen. Also das können Sie lesen, somit fängt der Psalm an. Und bei dem Abimelech kommt David in eine ganz üble Situation. Da sind nämlich die Berater von dem Abimelech und die sagen zu ihm, den nimmst du auf? Ist das nicht der, von dem die Israeliten gezungen haben? Saul hat wie viel erschlagen? Tausende. Aber David hat 10.000 erschlagen. Und wir sollen heute über Frieden reden. Komisch, gell? Aber egal, macht nichts, wir machen trotzdem weiter. Er hat 10.000 erschlagen und natürlich, was die Berater wollten, die wollten, dass der Achish, also dieser Abimelech, dass er natürlich David umbringt. Und David entrinnt aber in dieser Situation. Er stellt sich nämlich wahnsinnig, und damals war es so, dass man Wahnsinnige nicht töten durfte. Das wäre irgendwas Schlimmes gewesen. Da hat man irgendwie gedacht, dass da die Götter im Spiel wären. Und dann passiert was, dieser Achish jagt den David davon. Und dann dichtet David diesen Psalm. Also wenn wir über den Frieden reden wollen, müssen wir denken, David hat in einer Situation gedichtet, als er von diesem Achish geflohen war. Und dann redet er in diesem Psalm ab Vers 12, also unsere Jahreslosung steht in Vers 14b. In Vers 12 fängt er an, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man überhaupt darüber nachdenken will, wie David das motiviert, dass er jetzt darüber redet, über diesen Frieden. Da schreibt er in Vers 12, und ich lese das jetzt einfach vor, ich glaube, das muss man einfach zu Anfang machen. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Und wenn ich das jetzt hier fragen würde, wer ist es, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte, dann denke ich, also ich hoffe zumindest, dass immer noch alle so viel Lebensmut haben, dass sie heute damit anfangen. Okay? Dass sie sagen, ja, ich hätte gerne gutes Leben und ich hätte gerne lange Tage. Und dann hat David ein paar Ratschläge parat, nämlich, das fängt gar nicht so schön eigentlich an, der sagt nämlich so, zunächst, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, lasse ab vom Bösen und tue Gutes, und jetzt kommt unser Jahreslosung. Jetzt sagt er, suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Text von Vers 12 bis Vers 14b oder 15 ist im Neuen Testament, im 2. Petrusbrief, wörtlich übernommen worden. Steht ganz genau. Also, wenn diejenigen, die die Jahreslosung ausgewählt haben, die hätten natürlich auch sagen können, okay, wir wählen nicht aus von Psalm 34, 14b, sondern wir lesen 1. Petrus 3, Vers 11, wende dich vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also er gibt einfach eine Kopie. Und ja, hier habe ich es ja stehen und vielen Dank für das Blättern. Also die Jahreslosung haben wir hier aus Psalm 34, 14 und wir sollen darüber nachdenken. Jetzt ist das natürlich gar nicht so einfach und jetzt, ich habe mir schon gedacht, als ich mich vorbereitet habe und einige haben das auch mitgekriegt, es ist so, wir haben 7 Predigten zum Thema Frieden gehabt. Wir haben angefangen mit Frieden mit Gott, Frieden mit dir, Friede mit mir, Friede im Unfrieden, der Prinz des Friedens kommt, Frieden leben und schließlich, und ich leider war nicht da, aber habe das zum Glück noch zugesendet bekommen, also vielen Dank Klaus, zu Silvester, das Thema Friede auf Erden, dem Frieden entgegen, also 7 Predigten und jetzt habe ich schon, also einige denken jetzt, ja, was soll das mit diesem Frieden, jetzt ist er aber gut, jetzt haben wir genügend über Frieden gehört, lass uns jetzt mal ein neues Thema im neuen Jahr anpacken, aber natürlich habe ich ganz ähnliche Gedanken gehabt. Ich habe nämlich gedacht, und das können Sie sich jetzt vielleicht vorstellen, ich habe gedacht, was soll ich jetzt noch nach 7 Predigten heute zum Thema Frieden predigen? Also das kommt zu allem noch dazu. Trotzdem sagt die Jahreslosung uns natürlich, die ausgewählt worden ist fürs Jahr, ihr sollt euch nicht nur an diesem Sonntag mit dem Thema Frieden beschäftigen, sondern dieses Thema soll uns natürlich, und das ist die große Idee der Jahreslosung, durch das ganze Jahr begleiten. Okay, also der Friede, der soll uns einfach durch dieses Jahr begleiten. Und jetzt ist natürlich schon sehr viel gesagt worden in Predigten vorher, weil wir haben ja schon 7 gehabt und das ist die 8. Und da ist natürlich schon erläutert worden, was Friede heißt. Und ich hab hier oben das Wort mal noch auf Hebräisch aufgeschrieben, weil das ist dieses hebräische Wort. Und was ganz wichtig ist bei diesem Wort Frieden, und das ist auch schon gesagt worden, aber ich will es wiederholen, damit wir heute Morgen richtig einsteigen können. Frieden, Shalom, wie er im hebräischen Bibel steht, bedeutet nicht genau das Gleiche, was wir unter Frieden verstehen. Okay? Frieden bedeutet nämlich im Prinzip, oder die ganze Wortfamilie Frieden bedeutet Wohlsein, Wohlergehen, Heilsein, Ganzsein und Intaktsein. Und mein Evridler hat immer zu uns gesagt, wenn ihr keine Ahnung mehr habt und ihr wisst nicht mehr, was Frieden und alles bedeutet, Frieden bedeutet immer vollständig machen. Vollständig machen. Eine Sache ganz machen. Das ist das Wichtigste bei Frieden. Dem Thema Frieden, also wenn Shalom kommt, immer wenn Shalom irgendwie aus der Wortfamilie zu übersetzen ist, dann denkt immer an dieses Vervollständigen. Und dieses Vervollständigen, woher kommt es? Dieses Vervollständigen steckt natürlich in diesem Wort Shalom und Salam im Arabischen, das ist eigentlich genau dasselbe Wort, dasselbe Wortstamm. Und dieses Wort kommt ursprünglich daher, dass in der antiken Zeit, vielen Dank, in der antiken Zeit dieses Wort ans Paradies erinnert hat. Und alle Völker um Israel herum und Israel selbst haben sich an eine Urzeit, eine heile Zeit, eine vollständige, eine gute Zeit erinnert, an das Paradies. Und es war so, alle Mythen, die es gab und alle Erzählungen in Ugarit und in allen eben alten Kulturen, bei den Sumerern und so weiter, die haben alle eine Erinnerung gehabt an dieses Paradies. Und in diesem Paradies war alles gut. Okay? Und dieser ursprüngliche Zustand, der bildet sich immer noch in diesem Wort Shalom ab. Gut, dieses Wort Shalom wird natürlich verwendet in allen möglichen Beziehungen und ich habe mal aufgeschrieben, was hier wichtig ist. Es gibt den Frieden oder Shalom von einer Person. Das heißt, es ist das Wohlergehen einer Person, dann einer Familie, einer Gemeinschaft, eines Volkes oder natürlich, genau wie wir es verwenden, sogar von Ländern und zwischen Gemeinschaften oder Volksgruppen. Also das bezieht sich auf ganz viele unterschiedliche Entitäten oder Kategorien. Und es ist so, im Hebräischen, da wird Shalom immer noch als Gruß verwendet. Und wenn Sie, viele von uns waren schon in Israel oder so, dann haben Sie gemerkt, man sagt Shalom. Und Ephraim Kishon, der Satiriker, der israelische, der hat geschrieben, seine Schwiegermutter, die auch aus deutschsprachigen Ländern irgendwann nach Israel gezogen ist, sie hätte nur zwei Worte Hebräisch gekonnt, nämlich Shalom, wenn man kam, und Shalom, wenn man ging. Also Shalom wird nicht nur als Begrüßung gesagt, sondern Shalom sagt man auch, wenn man sich verabschiedet. Wenn man sich verabschiedet, bedeutet natürlich Shalom nicht wie das herzliche Willkommen am Anfang, das man sagt. Also Shalom sagt, okay, ich begegne dir wohl, sei mir willkommen, bei mir wird's gut sein. Wenn man Shalom am Ende sagt, dann meint man natürlich, dass die Reise gut gelingen soll und dass die Gefahren der Reise dann eben gut überwunden werden, damit man gut ans Ziel kommt. Gut, also Shalom, dieser Begriff ist sehr wichtig, und damit es nochmal klar wird, was Shalom bedeutet, wenn man auf Hebräisch fragt, wie geht's dir, also wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir auf Hebräisch, dann würde ich sagen, Mach Shalom Ka, und das würde bedeuten, wie ist dein Friede? Wörtlich übersetzt, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, also Mach heißt was, und Shalom heißt Shalom, und Ka sagt dann eben das Possessivpronomen, dass es dein Friede ist, und ich frage dich, wie ist dein Friede? Und natürlich, wenn man im Hebräischen das fragt, dann meint man auch nur, wie geht's dir? Also man würde das heute nicht mehr anders fragen, aber wenn man die Bibel genau liest, dann bedeutet es schon was, weil zum Beispiel, und ich will das nur als kleines Beispiel schnell sagen, als die Brüder von Josef nach Ägypten kommen und Josef will sich erkundigen, wie es seinem Vater geht. Josef interessiert sich ganz stark für seinen Vater und er fragt, wie geht's meinem Vater? Dann fragt er natürlich nicht, wie geht's meinem Vater, sondern wahrscheinlich ahnt es jetzt schon alle, was er fragt. Der fragt wirklich, wie ist der Friede meines Vaters? Und dann fragt er natürlich noch, lebt er noch und so weiter. Aber er fragt, wie ist der Friede? Und was die antworten, die sagen, sein Shalom ist gut. Sein Friede ist gut. Also seinem Vater geht es gut. Das ist das damit gemeint. Also das ist dieses Shalom, der Friede, nach dem wir jagen sollen. Und wenn wir jetzt über die Jahreslosung nachdenken, dann habe ich gedacht, will ich zu drei Punkten was sagen. Die Suche nach Frieden bedeutet natürlich, weil das Wort eben so breit ist, zunächst mal die Suche nach dem Heilsein des individuellen Menschen. Da geht es nur um den Menschen und wir sollen das nicht aus dem Auge lassen. Dann die Suche nach dem Wohlergehen von Gemeinschaften und Völkern, so in dem Sinne, wie wir Frieden vielleicht verstehen würden. Und dann will ich nicht weglassen, was die Bibel eben auch nie weglässt. Inmitten dieser Welt von Unfrieden, in der wir leben, einfach wissen, dass der Friede kommt. Es wird aber keine Wiederholung von deiner Predigt sein. Vielen Dank, dass du sie mir geschickt hast. Ich habe alles rausgenommen, was du gesagt hast. Okay, nur damit es klar ist. Gut, wenn wir jetzt darüber nachdenken wollen, was die Jahreslosung uns sagt, wenn sie sagt, suche den Frieden und jage ihm nach, dann will ich noch eine ganz kleine Sache voranschicken. Wenn die Bibel uns sagt, suche Frieden und jage ihm nach, dann gehe ich davon aus, es gibt Frieden. Okay? Also das ist der erste Punkt, den ich machen will. Man sollte nie vergessen, dass es Frieden gibt. Und es gibt eben Situationen im Leben, da ist das eben vielleicht nicht mehr so greifbar. Aber da sollte man, genau in diesen Punkten soll man nie vergessen, die Bibel weiß, es gibt Frieden und die ganz, ganz gute Sache ist, Frieden kommt. Der zweite Punkt ist, wenn hier in der Jahreslosung steht, dass wir dem Frieden nachjagen sollen, dann bedeutet es auch, dass die Bibel Gott ganz genau weiß, dass der Friede nicht einfach da ist. Der ist nicht einfach gegeben. Und Friede muss von uns auch festgehalten werden. Und wenn wir ihn finden, dann müssen wir ihm sogar noch nachjagen, in diesem Sinne, dass er uns nicht wieder einfach entflieht oder sich verflüchtigt. Friede ist kein stabiles Gut, das man einmal hat und dann ist er da. Das ist das, was die Jahreslosung uns auf jeden Fall mitgeben will. Friede existiert. Friede ist nicht unmittelbar da, ist nicht gegeben. Man hat ihn nicht einfach. Er muss gesucht werden. Und das Zweite, auch wenn wir ihn gefunden haben, können wir ihn nicht festhalten. So einfach ist das nicht. Wir müssen ihm nachjagen. Friede verflüchtigt sich wieder. Und das möchte ich allem vorherschicken, was ich hier sagen will. Gut, und damit will ich anfangen mit dem Friede nach dem Heilsein des individuellen Menschen. Und ich habe das extra abgetrennt, weil der allgemeine Friede, über den man so redet, über den werde ich auch noch reden, der hat damit vielleicht gar nicht so viel zu tun, weil hier geht es um uns selbst. Und ich will anfangen mit einer kleinen Geschichte von amerikanischen Rabbi, nämlich Joshua Liebman. Er hat leider nur bis 1948 gelebt. Er war gleichzeitig Psychologe und hat ein wichtiges Buch geschrieben, kurz vor seinem Tod. Er ist nämlich dann unglücklicherweise einer schweren Krankheit verstorben, 2 Jahre später im Alter von 40 Jahren oder knapp drüber. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Peace of Mind. Und Peace of Mind wäre übersetzt eben dieser persönliche Friede, dieser Seelenfriede. Und er erzählt wie sich es hinterher, wenn Sie das Buch lesen werden, also kann man im Internet runterladen, wenn es interessiert. Er erzählt seine eigene Geschichte in Wirklichkeit. Und er macht es aber in Form von einem jungen Mann, der stellt seine Lebensziele zusammen. Und das passt zu unserer Jahreslosung. Ich hoffe, dass man das versteht. Weil die Jahreslosung hat uns gefragt, wer ist es, der gute Tage sehen will? Okay? Das passt zu der Jahreslosung. Er hat gefragt, Ruhm, Stolz. Aber er war sich über die Sachen natürlich nicht so sicher, wie das jetzt scheint. Und deshalb ist er zu einem Weisen gegangen. Und hat dem Weisen diese Liste gezeigt und hat ihn gefragt, was er davon hält. Und dann hat der Weise zu ihm gesagt, ist wirklich eine gute Liste. Aber du hast eine Sache vergessen. Hat sein Blatt genommen, hat alles durchgestrichen ihm und hat draufgeschrieben, Seelenfrieden. Und dann guckt er den Weisen an und sagt, was soll das? Alles durchstreichen? Ich habe doch Ziele in meinem Leben, das macht doch alles Sinn. Und dann hat der Weise ihm gesagt, und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier vorlese, der Weise sagt zu ihm, Seelenfrieden ist das Geschenk, das Gott für seine besonderen Lieblinge reserviert hat. Talent und Gesundheit gibt er vielen. Reichtum ist alltäglich und Ruhm ist nicht selten. Aber Seelenfrieden erhalten nur sie, nämlich seine Lieblinge. Und der Weise führt dann fort, das ist nicht nur meine Meinung, ich paraphrasiere nur aus den Psalmen, also aus der Bibel, Marcus Aurelius, der alte Römer, Laoze, und alle diese Weisen sagen folgenden Satz, irgendwo haben sie ihn aufgeschrieben, auch in dem Psalm steht er natürlich drin, O Gott, Herr des Universums, also das ist diese jüdische Anrede, aber egal, hebe weltliche Gaben zu Füßen von törichten Menschen. Uns aber gibt das Geschenk der Gelassenheit und des sorgenfreien Geistes. Und Liebman schreibt dann selbst weiter, ich habe verstanden, dass Seelenfrieden das charakteristische Merkmal Gottes selbst ist. Und dass Seelenfrieden schon immer das Ziel meines Lebens war. Und für mich war das eine Lehre. Ich muss es einfach sagen, ich habe es gelesen und habe gewusst, er hat einfach recht. Gelassenheit und sorgenfreier Geist und diese Gelassenheit und Geborgenheit in Gott ist das Wichtigste. Und jetzt hat es aber mit uns, soll es was mit unserer Jahreslosung zu tun haben. Das war jetzt einfach eine Lebensweisheit, okay? Hat mit unserer Jahreslosung nicht viel zu tun. Suche Frieden. Die schlimme Sache ist, dass uns dieses ganz schnell verloren gehen kann. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich für ein Beispiel bringen, dass es verloren gehen kann. Und dann ist mir eingefallen, wir haben über David schon geredet und ich habe schon geredet, er hat einen Psalm gemacht. Er sagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Und wir kennen aber auch seine Lebensgeschichte. Wir kennen auch die Geschichte von David und seiner späteren Frau Bathseba. Und diese Geschichte ist eine unglückliche Geschichte. Aber die ist passiert, einfach passiert. Während der Mann von Bathseba im Krieg für König David kämpft, sieht David Bathseba auf der Dachterrasse baden, sieht, dass sie eine extrem schöne Frau ist, ist König, nutzt alles aus, schläft mit ihr und sie wird schwanger. Das war in der damaligen Zeit ein Unding, ging nicht, okay, also David will es vertuschen und versucht Uriah Urlaub zu geben, damit einfach Uriah nach Hause kommt, mit seiner Frau zusammen ist und dann hoffentlich, wenn das Kind kommt, wird es nicht auffallen, dass irgendwas war. Das war sein Plan, aber dieser Uriah macht was natürlich Unglückliches. Er ist viel zu ehrlich und er sagt, nein, das kann nicht sein, solange die anderen im Feld kämpfen, werde ich nicht zu meiner Frau nach Hause gehen. Und David steht da, die Frau ist immer noch schwanger, also die Schwangerschaft hat sich nicht verflüchtigt, Problem ist da. Und David denkt, okay, komm, weitermachen, einfach weitermachen. Und man sieht das, wie die Treppe abwärts geht und wie die sehr schnell abwärts geht immer, wenn sie abwärts geht. Und er sagt, okay, Uriah muss weg. Und er lässt Uriah an die vordere Front stellen und dieser Uriah fällt. Okay, also im Prinzip, um ehrlich zu sein, ist ganz klar, es ist ein Mord. Und dann ist aber die Sache gut, weil er ist ja im Krieg gefallen. Es war kein offensichtlicher Mord, alles schön vertuscht. David war ja König, es war ja die gute Sache. Aber der David lebt leider mit dieser Tat. Und diese Tat lässt ihn nicht los. Und es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Psalmen, Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130 und 143. Also ich habe die Zahlen schnell gelesen, damit Sie sehen, sie sind viele, nicht damit Sie sich merken. Es gibt viele Psalmen, die heißen Bußpsalmen, in denen im Prinzip über dieses David über dieses Problem redet mit Gott. David steht also unter diesem Problem, dass ihm was passiert ist, was er hätte nicht tun sollen. Und ich weiß nicht, also mir geht so, es gibt Dinge in meinem Leben, die hätte ich nicht machen sollen. Das ist völlig klar, ich hätte sie nicht machen sollen. Und zu all dem passiert noch was sehr Unangenehmes. Gott schickt noch den Propheten Nathan zu David und der erzählt ihm eine Geschichte, und das kennen jetzt auch alle, das will ich nicht mehr ausführen, von einem Armen, der nur ein Schaf hatte, das ihm aber der Reiche wegnahm. Und der Prophet erzählt dem David diese Geschichte. Und der David ist ja ein Mann vor Gott und sagt, das kann nicht sein. Dieser Mann, der sowas getan hat, der muss sterben. Und jeder weiß von uns, was los war. Der Nathan sagt zu David, Urteil war richtig, aber unglücklicherweise, du bist der Mann. Du bist der Mann, der das getan hat. Und dann kommt ihm die ganze Geschichte mit der Bathseba und ihm ist alles klar. Er weiß es ganz genau. Und er kann nicht weg. Er ist es selbst. Und das ist auch das Problem, in dem wir oft stehen. Wir wissen ganz genau, wir waren es. Können nicht weg. Und jetzt kommt eben hier ein kleiner Text, nur um auszugsweise zu sehen, was der David fühlt. Psalm 51, also es waren viele Psalmen, die ich vorgelesen habe. Ich habe 51 ausgewählt, die anderen sind auch wert zu lesen. Hier steht ab Vers 3 und in Vers 1 steht drin, dass es der Psalm war, den hat David gedichtet, direkt nachdem Nathan bei ihm war und ihm diese Geschichte erzählt hat. Ja, ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Also er fühlt auch diese Schuld vor Gott. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter da. Verbirg aber dein Angesicht vor meinen Sünden und lösche meine ganze Schuld aus. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Und jetzt kommt eben was unglaublich ist, was David eben trotzdem spürt. Er schreibt, vertreibe mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass das, was im Paradies passiert ist, nicht passieren. Lass mich bei dir bleiben. Das war der Wunsch von David. Okay? Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe. Diese Trennung vor Gott, die hat ihm Riesensorgen gemacht. Und ja, gut. Damit ist aber die Geschichte nicht aus. Also das ist das Gefühl, das David hatte, nachdem Nathan mit ihm geredet hatte. Und Gott sagt dann, okay David, wir machen Folgendes. Du selbst müsstest sterben, du weißt das ganz genau, du stirbst nicht, du lebst, aber dein Kind, das Kind, das Bathseba haben wird, wird sterben. Und die Geschichte muss man nachlesen, damit man die ganze Tragik sieht. Dieses Kind wird geboren, wird krank, schwer krank und David fastet. David fastet 7 Tage und 7 Nächte steht da und isst und trinkt nichts und dann stirbt das Kind. Und dann, ist einfach ganz nett die Geschichte, dann will keiner, der Diener, zu David gehen und ihm sagen, als er da liegt und fastet, und sagen, dein Kind ist gestorben. Weil schlechte Nachrichten zu überbringen ist nichts Gutes, okay? Damals, in der damaligen Zeit schon gar nicht, okay? Keiner will zu David gehen und ihm das sagen. Aber
als das Kind tot ist und David es erfährt, kommt er rein und das ist ganz erstaunlich. David steht sofort auf, dann steht, er hat sich gewaschen, er war fröhlich und hat gegessen, ist aufgestanden. Und alle sind total verwundert, was macht der David hier? Jetzt ist ihm das Kind gestorben, das ist ja alles. Und dann sagt er, ja, also ich habe gedacht, ich könnte Gott umstimmen, aber Gott hat ihn genommen. Und dann passiert was wirklich absolut Erstaunliches, was mit Frieden zu tun hat und was bestimmt uns zeigt, was dieser innere Friede ist. Oder ich hoffe, dass es uns zeigt. Dann steht in 2. Samuel 12, 24, und David tröstete seine Frau Bathseba. Er schlief mit ihr und sie bekamen wieder einen Sohn und den nannte er Salomo. Okay? Das ist die Geburt von Salomo. Warum ist es interessant? Jeder weiß, dass Salomo geboren ist. Okay? Jeder weiß es. Aber der Name Salomo ist interessant. Normalerweise hat im Alten Testament nicht der Vater den Kindern den Namen gegeben, sondern die Mutter. Und wir wissen, als Benjamin geboren wird, die Rahel stirbt, gibt sie ihm den Namen Benjamin, Sohn meiner rechten Hand. Okay? Als sie stirbt. Also immer hat die Mutter den Namen gegeben. Aber hier gibt der Vater den Namen. Und Salomo ist wörtlich übersetzt sein Friede. Und ich glaube, Salomo, das Programm für das Leben von diesem Sohn Salomo, der 40 Jahre keinen Krieg hat in Israel und so weiter, steckt ganz sicher in diesem Namen Salomo, also das steht eben Shin Lamed Mem, also diese drei Buchstaben, diese wichtigen Buchstaben in Salomo drin, von Frieden abgeleitet. Aber ich glaube, dass es die persönliche Erfahrung von David war, diesen Frieden mit Gott zu erleben. Das Kind stirbt, er tröstet seine Frau und er weiß, Gott wird mit mir sein. Gott ist mit mir, das ist die Wiederherstellung. Das hat er erlebt. Und wenn irgendjemand darüber nachdenkt, Frieden zu suchen, persönlichen Frieden, inneren Frieden, Seelenfrieden, dass die Geschichte in Erinnerung bleibt, dass David selbst nach schlimmster Situation Frieden finden konnte, indem er sich eben Gott zugewandt hat. Und das haben wir heute Morgen auch schon gehört. Suchet Frieden bedeutet in diesem Falle, kläre das Verhältnis mit Gott. Mach ganz klares Verhältnis mit Gott, dass jeder von uns, der heute Morgen da ist, irgendwie in seinem Leben wissen kann, Gott steht hinter mir, Gott ist an meiner Seite und Gott wird mich begleiten. Und das hat genau dieser Punkt, den hat David durch sein Leben begleitet. Da kamen ganz schlimme Sachen, da kam Absalom, da kamen ganz viele Sachen. Aber er hat ganz genau gewusst, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir und bringt mich dahin, wo ich hin will. Gut, ich hatte jetzt von David erzählt. Die schöne Sache ist, dass natürlich auch andere Menschen wie David diesen inneren Frieden erlebt haben. Und ich will nur ein Zitat hier noch bringen. Das ist nämlich von Mutter Teresa. Sie hat wunderschön geschrieben, Friede ist für mich Einssein mit Gott. Christus ist Gottes Friede. Ich habe ihm mein Leben gegeben und gesehen, je mehr ich an ihn glaube, desto mehr verstehe ich, er ist Friede. Also je mehr sie an Gott, an ihn glaubt, je mehr versteht sie, er ist Friede. Und der letzte Vers von unserem Psalm, ich höre damit nicht auf, jetzt kommen noch zwei Punkte, der letzte Vers von Psalm 34, dem Psalm der Jahreslosen, heißt in der Lutherbibel, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und die Bibel in gerechter Sprache übersetzt hier, der Ewige setzt die Lebenskraft derer frei, die ihm dienen. Um diese Lebenskraft geht es im Psalm 34. Und sie erwächst aus dem inneren Frieden, den wir erlangen, wenn wir Gott nahe wissen. Und das hat mich persönlich an die Jahreslosung von vor 4 Jahren erinnert. Psalm 72, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dieses Gott nahe zu sein hat Mutter Teresa auch wieder sehr, sehr schön aufgeschrieben. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Und die Frucht des Dienens ist Friede. Also wenn es immer um den persönlichen Frieden geht, um unseren Lebensfrieden, an diese Kaskade denken. Ich lese es einfach nochmal vor. Frucht Stille ist das Gebet, Frucht des Gebetes ist Glaube, Frucht des Glaubens ist Liebe, Frucht der Liebe ist Dienen und die Frucht des Dienens ist Friede. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, Suche nach Wohlergehen von Gemeinschaften und Völkern. Und die Zeit eilt mir immer viel zu schnell davon. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich will es einfach noch sagen und will damit anfangen mit Psalm 72 und will zu dem Thema was sagen. Es ist klar, aktuell ist es sicherlich kein wichtigeres Thema in der öffentlichen Diskussion als das Problem von Gewalt. Wir wissen, die Flüchtlinge kommen nach Europa, Flüchtlinge aus Afrika, aus Syrien. Es gibt überall Krieg und wir sind jetzt zum Glück 2019, also zum Glück, weil 2018 war kein so gutes Jahr, 1618, also vor 400 Jahren, hatte der schlimmste Krieg wahrscheinlich in Europa, den es gab, der 30-jährige Krieg, angefangen. Fast 2/3 der Bevölkerung Europas sind ausgerottet worden. Wir haben uns erinnert an das Ende vom Ersten Weltkrieg, der erste ganz große Krieg mit wahrscheinlich 25 Millionen Toten. Und wir wissen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Die Kriege sind noch schlimmer geworden. Es gab den Zweiten Weltkrieg, es gab die Kriege in Asien, die schlimmen Kriege. Wir haben die aktuellen Kriege. Und wenn man anschaut, was auf der Welt passiert, so passt oder so habe ich eben ein Zitat von Platon vor 2500 Jahren total treffend gefunden. Und ich hoffe, dass man es versteht. Also muss man kurz drüber nachdenken. Das geht nicht so einfach. Er hat gesagt, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Okay? Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Weil alle, die überlebt haben, haben den nächsten Krieg erlebt und den nächsten Krieg gesehen. Das ist der Punkt. Also Krieg ist einfach ein Thema. Und zwar ein ganz großes Thema. Und Frieden ist, und das wissen wir heute mehr als jemals zuvor, wirklich ein Geschenk. Und dass wir hier in Europa diesen Frieden haben, ist wirklich fantastisch. Und wir sind sicherlich mit dem Kostbaren beschenkt, was überhaupt Menschen auf dieser Welt erleben können. Und klar, wir müssen uns dafür einsetzen, dass das so bleibt. Wir müssen daran arbeiten und, wie uns die Jahreslosung sagt, natürlich auch Wege zum Frieden suchen. Das ist aber nicht so einfach. Und ich bin erinnert worden an ein Lied, also ich hab aber jetzt dich nicht angerufen, Eberhard. Ich habe mir überlegt, ob ich dich anrufen soll. Wieder ein Lied von Manfred Siebald. Ich bin von diesen Manfred Siebald-Liedern so ein bisschen geprägt. Und er hat ein Lied gedichtet, in dem die erste Strophe heißt, da geht es um Frieden. Der Friede sei mit dir, heißt das. Nicht jener Friede, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält. Und ich höre mit dem Zitat jetzt schon hier auf, als geht dann weiter, wenn sich Verlierer vor dem Sieger beugen, nicht der Friede dieser Welt, also heißt die Strophe. Aber ich muss aufhören nach dem ersten, wenn sich Furcht mit Hass die Waage hält, weil das extrem wichtig ist. Das ist nämlich der Friede, den wir erlebt haben, den unsere Väter erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil natürlich Furcht und Hass sich die Waage gehalten haben. Und solange die Amerikaner in Afghanistan waren, ging das einigermaßen, da gab es zwar Anschläge und so weiter, wenn sie rausgehen, wird es furchtbar und jetzt sind alle ganz entsetzt, die wollen ja von Syrien rausgehen, was kommt da auf uns zu? Hoffentlich sind die Russen stark genug, um dort den Frieden zu halten, dass die Waffen eben diesen Frieden garantieren. Und das ist der Punkt. Solange sich Furcht und Hass die Waage hält, sind wir nicht dort bei dem Frieden, von dem die Bibel spricht. Und bitte, also wer heute Morgen da ist, ich hoffe, dass keiner das vergisst, dass ich das hier gesagt habe. In den linken und grünen und friedensbewegten Kreisen galt lange Zeit diese Losung, nie wieder Krieg. Und das war völlig klar in meiner Jugend, also ich bin schon alt, in meiner Jugend war das die große Losung der Friedensbewegung. Nie wieder Krieg. Und dann kam 1995, da beginnt in Jugoslawien der Unabhängigkeitskrieg, ein schrecklicher Krieg. Und 1999, wissen wir, oder manche haben das noch in Erinnerung, kam es zu schwersten Menschenrechtsverletzungen auf dem Balkan. Das sind, also Srebrenica, ich will gar nichts dazu sagen, alles schrecklich. Und dann ist allen klar geworden, auch bei der Friedensbewegung und insbesondere bei unserem damaligen Außenminister von den Grünen, nämlich Fischer. Und es ging darum, ob die Bundesrepublik an diesem Krieg auf dem Kosovo, im Kosovo teilnehmen soll. Und neben die Formulierung "nie wieder Krieg" trat plötzlich in der Argumentation der weitere Satz "nie wieder Auschwitz". Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nie wieder Auschwitz. Das heißt, damals hat es geheißen, wir wollen nie wieder einem Völkermord tatenlos zusehen. Und jetzt ist die Frage, ist der Friede, über den wir so ganz leicht sprechen, auch in christlichen Kreisen, wirklich ein so absolutes und hohes Gut, dass er auch schwerste Rechtsverletzungen aufwiegt? Wie sieht es da in unseren Familien aus? Und ich habe das selbst schon erlebt. Ich hätte gerne in meiner Familie Frieden. Mit meinen Kindern, mit allen. Ich bin ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch. Leider. Oder vielleicht auch gut, aber ganz egal. Nein, das ist ein Problem. Aber wenn ich dem einen helfe, beschneide ich die Rechte vom anderen. Es ist nicht so einfach. Und ich glaube, im konkreten Fall vom Kosovo-Krieg damals hat Kanzler Schröder und Außenminister Fischer eben dafür gestimmt, dass die Bundesrepublik eintritt und gegen den Rest Jugoslawien kämpfen wird, um Srebrenica II zu verhindern. Und ob dieser, es geht mir gar nicht darum, darüber zu reden, ob das gerechtfertigt war oder nicht, aber ich hoffe, dass an diesem Beispiel klar wird, dass Friede und Gerechtigkeit und Recht Dinge sind, die nicht so einfach zu vereinigen sind. Okay? Wir können nicht einfach sagen, Friede, Friede. Am Ende stehen wir da mit dem faulen Frieden. Im besten Fall noch, Waffen und Hass halten sich die Waage. Und deshalb ist Frieden suchen und Frieden finden auf dieser großen Ebene so schwer. Und die Bibel kennt diese Spannung extrem gut. Und das ist, finde ich, super gut an der Bibel, dass sie ganz klar sagt, es gibt diese Spannung. Und das ganze Alte Testament ist von diesem Thema voll. Wie sieht es aus mit Gerechtigkeit und Friede? Es geht nicht nur darum, Friede zu machen. Es geht auch darum, um Gerechtigkeit. Und ich habe es hier Psalm 72 als Beispiel genommen, aber es ist nur ein Beispiel. Es gibt tausende Texte im Alten Testament. Für Salomo, also das ist dieser Salomo, über den ich gerade geredet habe, deshalb passt auch super gut der Psalm. Gott, gib dein Richteramt dem Königssohn wünscht er jetzt nicht Friede zunächst, sondern Gerechtigkeit. Dass er dein Volk in Gerechtigkeit richte und verhelfe den Gebeugten zum Recht. Wenn das Recht da ist, dann tragen die Berge Frieden, die Hügel Gerechtigkeit im Volk. Er schaffe Recht den Gebeugten im Volk, bringe Hilfe den Kindern des Armen, zertrete die Unterdrücker. Und ich lasse ein bisschen was aus, aber in Vers 7 geht es weiter. In seiner Zeit blüht der Gerechte auf, Fülle von Frieden wird sein, denn er befreit den Armen, der um Hilfe ruft, den Gebeugten, dem niemand hilft. Er erbarmt sich des Geringen und Schwachen, er rettet das Leben des Armen. Von Druck und Gewalt erlöst er ihre Seele, denn vor ihm hat ihr Leben einen Wert. Okay? Leben hat einen Wert vor Gott, das ist wichtig, und vor dem König. Und alle, die in Verantwortung stehen, sollen daran denken, dass das Leben derer, für diese Sorgen und für diese Verantwortung tragen, einen Wert hat. Also ich hoffe, man spürt, was da drin steckt. Also es geht darum, wenn Gerechtigkeit blüht, dann herrscht Frieden. Und den Frieden finden wir also zunächst als Frucht der Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit in der Bibel. Es wird ein Zusammenleben geschaffen, das dem Einzelnen diese Lebensfülle ermöglicht und zugleich das Wohlergehen der ganzen Gemeinschaft im Blick bleibt. Und insbesondere auch eben für die Gebeugten, Armen, Schwachen und Geringen gesorgt wird. Friede zerbricht immer dann, wenn die Rechtsordnung zerbrochen ist. Und diese Situation ist durch alle prophetischen Bücher bekannt. Amos, Micha, Jeremia, Jesaja, sie alle sind sich darin einig, dass Gott seinen Frieden vom Volk genommen hat. Warum? Sie wenden sich gegen die Heilspropheten, die es da gibt, und in Jeremia 6, 14 steht, ganz knapp die ganze Sache auf einen Nenner gebracht, da steht, sie, die Heilspropheten, sagen, Shalom, Shalom, Friede, Friede, und was ist? Es ist kein Friede. Die Bibel sagt es gnadenlos hart, es ist kein Friede. Und ich kann es jetzt einfach kurz nochmal vorlesen, was Jesaja zum Beispiel zu dieser Sache sagt in Jesaja 59. Das habe ich jetzt hier nicht abgedruckt, ich lese es vor. Jesaja 59 sagt: Seht her, zum Helfen ist der Arm Jahwes nicht zu kurz. Zum Hören ist sein Ohr nicht zu taub. Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllen das Angesicht Gottes, dass er euch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt, Unrecht klebt an euren Fingern. Und jetzt lasse ich ein bisschen was aus, ich lese einfach weiter. Eure Werke sind Handlungen des Unrechts und eure Hände sind voller Gewalt. Eure Füße laufen dem Bösen nach. Schnell vergießen sie unschuldiges Blut. Eure Pläne sind mit Unheil erfüllt. Nur Scherben und Verderben ist auf euren Straßen. Und jetzt kommt ein Satz, der ist wirklich ganz brutal. Da steht jetzt, also nachdem er alles gesagt hat, was in dem Volk Israel passiert, sagt er: Den Weg zum Frieden kennen sie nicht. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. In ihren Spuren zeigt sich kein Recht. Bewusst schlagen sie krumme Wege ein. Und wer ihnen folgt, und das ist noch schlimmer, also da ging es um die Herrschenden im Land, wer ihnen folgt, kennt keinen Frieden mehr. Gut, und jetzt können wir sagen, okay, damals waren das die Propheten, die haben das zu den Königen gesagt und so. Was geht mich das an, was die damals gemacht haben? Bei mir sieht alles gut aus. Leider ist die Bibel ziemlich hart. Die geht auch mit uns selbst ins Gericht. Jakobus hat in Jakobus 2,16 geschrieben: Und jemand unter euch spricht zu ihnen, das kommen irgendwelche Leute in die Gemeinde, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, und ihr gebet ihnen aber nicht die Notdurft des Leibes, was nützt es? Okay? Und ich glaube, jetzt weiß jeder, dass auch wir betroffen sind. Also Friede ohne Gerechtigkeit wird nicht funktionieren. Frieden ohne Gerechtigkeit ist immer eine Täuschung. Gerechter Friede liegt in unserer Verantwortung. Durch falsches Handeln können sich Menschen immer vom Frieden abwenden und werden sich vom Frieden abwenden. Erst die Verbindung von Gerechtigkeit und Frieden bedeutet wirkliches Heil, Heilsein, so wie das im Wort Shalom steht. Frieden ohne Gerechtigkeit ist ein zerbrechlicher Zustand. Und nur wo Gerechtigkeit geübt wird und gelebt wird, entsteht eine Welt, in der ein Kuss eine höhere Bedeutung hat als ein Streit. Und sehr schön zusammengefasst hat es Jesaja in Jesaja 32, 17. Da steht nämlich der Vers: Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Also das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, Ertrag, Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Paulus stimmt dem vollkommen zu. In Römer 14, Vers 17 schreibt er uns: Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Der Heilige Geist wirkt unter uns und in uns hoffentlich. Und da steht: Gerechtigkeit wirkt er als erstes, Frieden und dann eben diese Freude, diese Lebensfreude. Und wenn man das verstanden hat, dass Gott selbst, der Heilige Geist, der ist, der diese Gerechtigkeit und den Frieden und die Freude zusammenwirken kann, alles drei zusammen, da wird es nicht Friede, wenn die Waffen schweigen und so sein, sondern da wird alles passen, dann versteht man, warum Jesus selbst uns in Matthäus gesagt hat: Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Da steht Söhne Gottes. Warum werden sie Söhne Gottes heißen? Wenn man verstehen wird, dieser Friede kann nur von Gott kommen. Und wenn wir Friedensstifter sind, Friedensstifter von dieser Art, dann sind wir Söhne Gottes. Jetzt habe ich es fast bis halb gemacht und mir fällt auch das Mikrofon ab. Jetzt würde eigentlich noch kommen, inmitten einer Welt von Unfrieden, wissen, dass der Friede kommt. Ich will das nicht mehr ausführen, damit es nicht zu lang wird, weil es ist alles lang. Ganz wichtig ist, und das ist mir wichtig fürs neue Jahr, ich glaube, wir alle brauchen einen Kompass. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Und zwar nicht nur kurzfristig, wenn ich dich jetzt sitzen sehe, weiß ich, wo ich hin will. Alles ganz nett, alles wunderbar. Aber wir brauchen einen langfristigen Kompass. Und da war auch die Silvesterpredigt ja in diesem Kontext schon darauf ausgerichtet. Wir müssen wissen, die Bibel verspricht uns, dass dieser Friede kommt. Und das sollen wir verwenden als weit, weit weg. Er ist nicht da. Aber die Bibel sagt, der Friede wird kommen. Und die, und ich hab's hier nochmal stehen, die Schwerter, also hier kommt der große Satz, die schmieden die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere und Messer für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Das ist die ganz große Verheißung. Warum wird es kommen? Und das will ich jetzt nochmal sagen. Ich habe so viel über Gerechtigkeit gesagt. Hier oben steht, weil die Völker alle zu dem Haus von Jahwe ziehen werden und er wird sie was lehren? Er wird ihnen sagen, was Recht ist und Gerechtigkeit. Dann werden sie in Gerechtigkeit handeln. Und das ist dieses weit wegliegende Ziel, das uns die Bibel verheißt. Der paradiesische Zustand wird wieder hergestellt. Und ich denke, so als Navigationssystem, dass man weiß, darauf steuern wir zu. Das sollten wir nie vergessen. Und ich will trotzdem zum Abschluss noch ein Zitat mitgeben von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Heinemann. Also die meisten haben den nicht erlebt. Ich habe gerade noch gelebt, als er dann schon gestorben ist. Ganz egal, er hat gesagt, lasset uns der Welt antworten, wenn sie uns bange machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Okay? Und dieses Zitat ist, glaube ich, extrem wichtig, das zu wissen, das in Erinnerung zu haben. Und was ich jetzt aber noch machen will, ich habe noch zwei Sätze am Ende und die sind mir auch wichtig, dass ich das nochmal sage. Wenn man jetzt die Jahreslosung liest und oberflächlich liest und meine Predigt jetzt oberflächlich betrachtet, dann könnte man sagen, ja, was hat uns der schon erzählt, der hat uns gesagt, verhalte dich gut, dann geht es dir gut. Okay, das könnte ja sehr einfach sein. Aber wir wissen, dass diese Rechnung nicht stimmt. Auch in Psalm 34 ist es so. Es ist keine halbe Welt, in die hinein David diesen Psalm gedichtet hat. Sondern es ist diese Welt mit ihren Widrigkeiten, mit unserem eigenen inneren Scheitern. Und das Leben und das Glück, wovon der Psalm spricht, ist eben dieses Leben im Scheitern, in der Verzweiflung, aber auch im Wissen, dass dieser Friede kommen wird. Nicht vergessen, dieser Friede kommt. Amen. Entschuldigung, dass ich so lange gemacht habe.